Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Podcast der Martina Straten Show. Ich freue mich auf diesen Podcast. Ich habe alles Mögliche für euch. Ich habe einen fantastischen Gast. Die saarländische Bestseller-Autorin Deana Zinsmeister ist bei mir. Die hat ein neues Buch geschrieben und in dem geht es um Australien. Und es ist super spannend, was sie da erzählt, weil es nämlich nicht so einfach ist, ein Buch zu schreiben über ein Land, das man, haltet euch fest, noch nicht mal gesehen hat. Und Deanas Fantasie ist so großartig und ihre Recherchearbeit ist so fantastisch, dass es ein so richtig, richtig tolles Buch geworden ist, dass mir es richtig ins Herz geplumpst ist. Solltet ihr euch unbedingt anhören gleich das Interview, es ist wirklich richtig, richtig schön. Dann habe ich ein Buch der Woche für euch, das eigentlich eine Trilogie ist. Ich stelle euch den Auftakt dieser Trilogie gleich vor. Es gibt einen Film, den ich euch vorstellen möchte, der im Iran spielt und der mit den patriarchalischen Verhältnissen da ins Gericht geht. Ganz sozialkritisches Ding, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich habe natürlich für euch noch die Promi-Welt. Ich habe Post von Martina, Spruch der Woche. Also in diesem Podcast ist alles dabei. Ich freue mich, dass ihr auch dabei seid. War eine schöne Woche, auch wenn das Wetter uns ein bisschen enttäuscht hat nach der Hitze von letzter Woche, aber da konnten wir auch ein bisschen durchatmen und ich würde jetzt mal direkt mit dem Buch der Woche beginnen und euch das vorstellen. Es heißt Die Frau des Serienkillers und ist von Alice Hunter. Da gibt es jetzt immer noch Nachfolgereihen, aber das ist der Band 1 und der ist richtig, richtig gut. Es geht um Beth und Tom Hardcastle. Die leben in dem kleinen idyllischen Ort Lower Tew und werden von allen beneidet. Sie führen eine perfekte Ehe, haben das perfekte Haus, die perfekte Tochter, kurzum, eine perfekte Familie, zumindest bis zu dem Tag, als die Polizei auftaucht und Tom wegen Mordes in Haft nimmt. Da beginnt auch für Beth eine tägliche Tortur, denn die Nachbarn können nicht glauben, dass sie nichts von Toms Taten gewusst hat. Zunächst verteidigt Beth ihren Mann noch und beteuert seine Unschuld. Aber mit der Zeit wird klar, dass auch sie ihre Geheimnisse hat, die ihre Freunde und Nachbarn nicht erfahren sollen, ganz zu schweigen von der Polizei. Natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Kapitel 1. Beth. Ich bin hin und her gerissen zwischen Erleichterung und Verärgerung, als ich das hartnäckige Klopfen an der Tür höre. Poppy hat sich endlich zusammengekuschelt, nachdem ich ihr dreimal The Wonky Donkey vorgelesen habe und nachdem ich ihr versprochen habe, dass Daddy rechtzeitig zurück sein wird, um ihr einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Inzwischen ist es schon nach 8 und sie sollte eigentlich seit 2 Stunden schlafen. »Daddy ist da«, ruft sie und reißt ihre aquamarinblauen Augen auf. Jedes Anzeichen von Müdigkeit ist augenblicklich verschwunden. »Und anscheinend ist es ihm zu lästig gewesen, den Schlüssel zu benutzen«, seufze ich und erhebe mich vom Disney-Prinzessinnenbett. »Mach ruhig wieder die Augen zu, Poppy Püppi. Ich schick ihn gleich rauf.« Ich streichel ihr mit dem Finger über die Nase. Dann laufe ich die Treppe hinunter und ducke mich instinktiv unter den niedrigen Eichenbalken hindurch und will die Tür aufreißen und Tom anbrüllen, weil er so spät ist und das, ohne mir vorher Bescheid zu sagen, doch gleichzeitig will ich ihn auch in die Arme schließen. Ich schließe die massive Holztür auf und atme tief durch. Es gibt keinen Grund, warum ich sauer auf ihn sein sollte. Er kommt einfach nur spät. Aber es ist nicht Tom. »Guten Abend, Mrs. Hardcastle, nicht wahr?« fragt einer der beiden Männer. Sie stehen Schulter an Schulter auf meiner schmalen Schwelle und versperren mir die Sicht nach draußen. »Ja«, stotterte ich, »ich zittere. Ich hatte recht. Es sind Polizisten und Tom hatte bestimmt einen Unfall.« Er hatte leider keinen Unfall, leider kann man in dem Fall schon sagen, sondern die Polizei taucht aus ganz anderen Gründen auf. Es ist ein wirklich, wirklich richtig gutes Buch. Man kann es nur empfehlen, ein Thriller, der sich gewaschen hat. Es geht um die große Frage, ob ein Ehemann tatsächlich das Monster ist, für das ihn alle halten. Und es geht um die Frage, welche Geheimnisse die Ehefrau verbirgt. Dieses Buch gibt es in besonderen Variationen, einmal als Farbschnitt, Paperback, einmal als normales Paperback, als Hörbuch und als Kindle und ich kann es euch nur empfehlen. Alice Hunter und Die Frau des Serienkillers ist bei Lübbe erschienen. Liebe Samstage in meiner Kindheit, Wenn ich mich an euch erinnere, dann tue ich das meistens mit ein bisschen Wehmut, weil es so schön war mit euch, weil heute alles anders ist, irgendwie schneller und irgendwie weniger gemütlich. Ja, ich weiß, wenn ich das sage, klinge ich wie eine Oma, aber es ist so, ihr, diese Samstage meiner Kindheit, wart anders. Um 13 Uhr machten mittags die Läden zu und wir sind trotzdem nicht verhungert. Euer Soundtrack war das Geräusch des Rasenmähers und des Gartenschlauchs, denn samstags haben die Papa immer Rasen gemäht und Autos gewaschen und im Radio lief dazu die Bundesliga-Übertragung. Und abends haben alle gebadet mit ganz viel Schaum. Und danach gab's was Kleines zu essen, Toast Hawaii oder einen Käseigel zum Nachtisch, Paradiescreme. Und dann saßen wir alle, die ganze Familie, vorm Fernseher. Wir guckten erst Schwarzwaldklinik, später dann Wetten, dass und sehr gerne auch Winnetou. Das waren unsere Helden und die Guten haben immer gesiegt. Wir haben von ihnen gelernt, egal welche Hautfarbe sie hatten. Wir durften lange aufbleiben, denn am nächsten Tag war schulfrei und wir sind selig eingeschlafen, irgendwie beruhigt von den leisen Geräuschen im Haus, wenn Mama noch schnell das Wohnzimmer gerichtet hat und Papa den Hund rausgelassen hat. Ihr wart wunderschön, ihr habt uns behütet und stark gemacht fürs Leben und ihr seid eine der schönsten Erinnerungen in meiner Kindheit. Danke, dass es euch gab und liebste Grüße, eure Martina. Mein Freund Arne Waag ist dran.
Das bin ich. Hallo.
Mein Lieber, wir haben gerade gesagt, wir reden über Mai und Hochzeiten. Ja. Weißt du, warum alle immer im Mai heiraten wollen?
Das ist ja richtig Ahnung. So ein... Weil es da wahrscheinlich immer regnet, oder? Aber früher hat es, glaube ich, immer im Mai schönen Sonnenschein gegeben, oder?
Früher, 1918, in den Ardennen. Ja, genau. Also Fakt ist, der Mai ist Wonnemonat, Liebesmonat, ist Frühling, vielleicht liegt es daran. Ich habe im Februar geheiratet, gibt mir das jetzt zu denken, oder wie?
Also Schnee, tiefsten so
Winter. Ja, genau. Als Winterbraut finde ich immer total schön eigentlich, aber...
Das würde ich wirklich gar nicht machen.
Echt nicht?
Nee,
ich fand das schön.
Ich würde immer so im frühen Herbst heiraten. Das finde ich super. Da ist es nicht zu heiß, da ist nicht zu kalt. Es könnte sein, dass es regnet. Es muss aber nicht regnen.
Wie ist es denn jetzt? Du bist eingeladen zu einer Hochzeit im Juni mit Vorfeier im Mai. Das ist auch immer der Kracher mit diesen Vorfeiern. Das ist jetzt ganz modern.
Eigentlich gar nicht sprechen. Es gibt zu dieser Hochzeit, musst du wissen, das ist eine gemeinsame Freundin sozusagen von mir und von meinem Zukünftigen. Dafür fahren wir extra an den Comer See nach Italien.
Das ist ein bisschen teuer, finde ich.
Es ist auch nur Hochsaison am 1. Juni. Was soll man machen? Ja, natürlich. Es haben so viele Leute abgesagt, das hat mir die Braut jetzt schon erzählt, es haben so viele abgesagt, weil die Hotels halt so teuer sind in der Umgebung.
Ja, klar.
Sie hat schon angefragt, ob nicht, weil ja Eros Ramazzotti um die Ecke wohnt, ob der nicht kommen will. Die haben sympathisch abgesagt mit den Worten, kostet nur 100.000 plus... Oh. Noch die Band und so weiter.
Ja, der muss ja seine Villa am Comer See, die so teuer ist, abbezahlen.
Ja. Und jetzt kommt jeden Tag, wir mussten hier extra so eine App runterladen als Gäste. Und jetzt kriege ich jeden Tag eine Push-Nachricht mit dem Hinweis, dass es ja bei der Vorfeier, einen Tag vorher auf dem Schiff, einen Dresscode gibt. Bitte alle in weiß.
Ey, sag mal.
Und jetzt gibt es jeden Tag, auch für uns Männer, Vorschläge, wie wir aussehen sollen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe nichts Weißes. Bei mir im Schrank. Muss ich kaufen. Ja. Sonst komme ich nicht aufs Schiff rauf.
Ey, aber sag mal, ein bisschen bescheuert ist es schon, oder?
Total. Und dann musst du dir halt vorstellen, nächsten Tag diese Hochzeit, da gibt es halt auch nochmal einen Dresscode und zwar heißt Black Tie. Und da habe ich gedacht, muss ich einfach nur eine schwarze Fliege machen? Falsch.
Nein, nein.
Das ist der Code für Smoking tragen.
Ich weiß. Nein.
Ja.
Sag mal, ist die irgendwie aus einer Adelsfamilie oder so, deine Freundin?
Nee, ich glaube, das denkt sie sozusagen. Aber die ist so bei Instagram aktiv. Das ist...
Oh Gott. Influencer.
Möchte sie.
In meinem letzten Buch habe ich die ja alle umgebracht.
Ich fühle mich nicht wie ein Gast auf dieser Hochzeit, sondern wie so ein Statist, der im Hintergrund zu funktionieren hat.
Oh Gott, das ist ätzend, wenn du mich fragst. Ehrlich. Finde ich ganz drüber.
Hast du sowas noch nie? Du bist doch auch Hochzeitsrednerin.
Ja, aber sowas hatte ich noch nie. Und ich weiß nicht. Ich finde, dass so Hochzeit muss ja auch noch was Spontanes haben und was Schönes und was Liebevolles. Und meinen Gästen soll es ja auch gut gehen an dem Tag. Und wenn ich die schon in einen Dresscode zwinge und die nicht selber entscheiden können, was sie gerne tragen möchten, dann da bin ich raus, ehrlich. Also das ist nicht meins.
Ich bin, also es gibt jetzt auch schon Probentermine für den Einmarsch der Braut. Das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich.
Gottes Willen.
In dieser Sekunde kommt eine Push-Nachricht. Wir sollen uns bitte alle am Freitag vorher um 14 Uhr schon einfinden für die Probe der Einmarsch der Braut.
Okay, ich bin sehr gespannt. Da werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Wenn Anfang Juni diese Hochzeit ist, möchte ich bitte einen Film davon. Ich danke dir und gucke, dass du mit deinen Push-Nachrichten klarkommst. Ne? Wenn du beim Dresscode noch Hilfe brauchst, sagst du Bescheid.
Kann mir dein Mann zufällig noch ein Smoking leihen? Nee,
sowas hat der nicht.
Du?
Nein.
Nein.
Der englische Schauspieler und Komiker Russell Brand musste diese Woche zu einer ersten Anhörung vor Gericht. Vor einem Monat war gegen den Ex-Mann von Sängerin Katy Perry Anklage erhoben worden. Es geht um Vergewaltigungsvorwürfe, die er zwischen 1999 und 2005 gegen 4 Frauen begangen haben soll. Er erklärte, dass er vieles in seinem Leben falsch gemacht habe, aber ein Vergewaltiger sei er nicht. Bis zur Verhandlung bleibt er gegen Kaution auf freiem Fuß und mal abwarten, was da noch kommt. Auch Oliver Pocher hat's getan. Letzte Woche habe ich noch erzählt, wer so alles von den Promis die Abnehmspritze nimmt. Und diese Woche hat Pocher erzählt, dass er damit 14 Kilo verloren hat. Ja, der Bauch ist weg, aber ich bleib dabei. Ich halte das Ding für kritisch und ich würde es nicht nutzen. Erstens kennen wir die Langzeitfolgen nicht. Hey, die Spritze macht was mit Insulin und der Bauchspeicheldrüse. Und zweitens ist nicht sicher, dass man das Gewicht auch danach noch halten kann, wenn das Wundermittel abgesetzt ist. Denn lernen, dein Essverhalten zu ändern, tust du damit nicht. Also ich bin aus der Nummer raus. Anna Ermakova hat eigentlich alles. Erfolg, Geld, gute Jobs und treue Fans. Aber die große Liebe lässt noch auf sich warten. Dabei sehnt sich die Tochter von Boris Becker so sehr nach einer schönen Beziehung. Jetzt will sie dem Ganzen auf die Sprünge helfen und überlegt, bei einer Dating-App sich anzumelden oder bei einer Kuppelshow mitzumachen. Mal gucken, ob das klappt. Ich drück mal die Daumen. Den Film der Woche habe ich für euch. Lailas Brüder heißt der und er spielt quasi im Iran. Es ist eine Tochter, die gegen die eigene Familie und gegen ihr Heimatland aufbegehrt. Schon ihr ganzes Leben lang hat sich die 40-jährige Laila um ihren Angehörigen gekümmert, um ihre Angehörigen, um ihre Familie. Im wirtschaftlich stark gebeutelten Iran leidet die Familie unter Schulden und Desillusionierung. Und da ihre 4 Brüder nichts auf die Reihe bekommen, nimmt Laila die Sache selbst in die Hand. In einem Einkaufszentrum in der Gegend sollen neue Läden gebaut werden und sie plant, einen davon zu kaufen und sich mit ihren Brüdern selbstständig zu machen. Sie legen alle zusammen, aber leider fehlt immer noch ein Restbetrag. Und die Situation eskaliert, als Laila erfährt, dass ihr Vater ein großes Erbe erhalten hat, aber gar nicht daran denkt, es mit seiner Familie zu teilen. Er will das Geld lieber für die Hochzeit seines Neffen spenden und so zum Patriarchen der Familie aufsteigen. Laila beginnt einen interfamiliären Krieg. Und das ist die Geschichte einer Familie, die ganz kurz vor dem Auseinanderbrechen ist, sensationell erzählt, ein richtiges Familienepos, aber wirklich kritisch gesehen. Lailas Brüder kommt am Mittwoch um 22.10 Uhr bei Arte und natürlich auch in der Arte Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Die Bestseller-Autorin Diana Zinsmeister ist bei mir und wir wollen über ihr neues Buch sprechen und über andere Bücher. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung dessen, was wir tun. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Diana.
Vielen Dank für die Einladung, Martina.
Ich würde gerne mit dir erstmal über die vergessene Heimat reden. Das ist das Buch, was vor dem erschienen ist, was du jetzt rausgebracht hast. Mhm. Und da hast du so ein bisschen deine gewohnten Wege verlassen, die des historischen Romans. Du bist auf fast eine Autobiografie gegangen und du erzählst eine Demenzgeschichte. Das Buch war so ein voller Erfolg, was 2020 rausgekommen. Hast du damit gerechnet?
Nein, in keiner Weise habe ich damit gerechnet, weil dieses Buch war ja auch gar nicht geplant gewesen zu Beginn. Das hat sich dann durch die Demenzerkrankung meines Vaters dann irgendwann so entwickelt, durch die Geschichte meiner Eltern auch, denn es ist ja letztendlich meine Familiengeschichte, die ich in diesem Roman erzähle, auf 2 Zeitschienen. Einmal erzähle ich sehr ehrlich die Demenzgeschichte meines Vaters und dann deren Vergangenheit, die Vergangenheit meiner Eltern. Und mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet. Wir haben gehofft, dass es auf Interesse stößt, weil die Demenz halt eben immer noch ein Thema ist, was viele beängstigt und verängstigt und was immer noch so ein bisschen im Schatten gehalten wird. Aber dass so ein großer Erfolg wird, nee, damit hat keiner gerechnet.
Erklärst du dir das jetzt wegen des Themas oder was ich glaube ich auch finde ist, weil es ja eben eure Geschichte ist und das finde ich macht es so besonders?
Also was ich oft höre, das ist natürlich dann auch so im Umfeld, also innerhalb des Saarlandes, wo man mich ja auch dann vielleicht kennt, also aus meiner Kindheit heraus, dass viele sagen, wenn man einen Roman liest, indem man die Protagonisten kennt, ist das natürlich was ganz anderes. Man hat das dann direkt bildhaft vor Augen und sieht diese Person agieren. Das ist natürlich schon was Besonderes. Das andere ist, wenn man so eine Geschichte erzählt über eine Krankheit, die ich sehr, sehr schlimm finde, und man macht das an einem Roman ab, dann hat man das auch irgendwie besser, kann man das greifen, ne? Wie wenn man jetzt ein Fachbuch lesen würde, das haben wir ja auch gemacht und wir haben mit dem Arzt Chinesisch sind wir gar nicht klargekommen, wussten meistens gar nicht, was die da erzählen, und wenn man das aber so an einem Roman liest, wie andere Menschen mit diesem Schicksal umgehen, dann kann man das wirklich besser verstehen und auch mehr begreifen und ergreifen halt eben. Und das ist schon besonders.
Willst du noch mal was in die Richtung schreiben oder sagst du, ach nee, ich bleibe jetzt wieder bei meinen historischen Romanen?
Also ich würde nichts mehr schreiben, was mit mir zu tun hat, weil das war so eine einmalige Sache gewesen, weil diese Kombination auch Fluchtgeschichte meiner Eltern aus der DDR und die Demenzerkrankung meines Vaters, die diese Fluchtgeschichte ja dann an die Oberfläche gespült hatte, ist was ganz Besonderes. Und das kannst du nicht wiederholen. Und das andere ist mein privates Leben und das bleibt auch privat. Und wir sind hier schon sehr offen mit allem umgegangen und haben viel von uns verraten. Und das würde ich jetzt auf keinen Fall mehr machen. Mhm. Außerdem ist tatsächlich die Historie mein Steckenpferd. Ich bin gerade wieder mit Professor Dr. Dillinger im Austausch wegen eines anderen historischen Stoffs. Und ich merke einfach, das ist so meine Leidenschaft, so ganz tief in der Vergangenheit zu graben und zu gucken, was man da hervorbringt. Das ist schon was Besonderes und da bleibe ich auch tatsächlich.
Die Bestseller-Autorin Diana Zinsmeister ist zugeschaltet bei mir und ich rede mit ihr jetzt über ihr neues Buch Sturm über dem Roten Land, eine Australien-Geschichte. Das ist ein Spin-off, das heißt, es gab schon mal eine ähnliche Geschichte und es ist sozusagen der Weiterdreh dieser Geschichte, und zwar zu Fliegen wie ein Vogel und zum Duft der Erinnerung. Liebe Diana, erzähl mal von den ersten beiden Bänden.
Ich habe meine berufliche Karriere, kann man sagen, mit diesen beiden Romanen gestartet. Es ist eine Familiensaga, die während der Industrialisierung spielt, also Ende des 18. Jahrhunderts, in Deutschland beginnt, nach England führt, weil Luise ihren verschollenen Bruder sucht. Luise ist die Protagonistin, sie stammt aus Worms. Und ihre Reise oder ihre Suche führt sie bis nach Australien. Und es ist ja bekannt, wir wissen das ja noch aus dem Geschichtsunterricht, dass die Engländer Australien mit Gefangenen besiedelt haben. Die Gefängnisse waren überfüllt, also hat man die Gefangenen bis nach Australien gebracht. Und ja, dieses Schicksal ereilt auch Luises Bruder. Sie sucht ihn dort und immer an ihrer Seite ist ihre beste Freundin Colette, ein Mädchen aus Paris, die von klein auf mit Luise zusammen aufwächst, und die beiden verbindet halt eine innige Freundschaft. Ja, und im ersten Teil verschwindet Colette. Mhm. Und der Leser glaubt zu wissen, was mit ihr passiert ist. Aber glauben heißt ja nicht, es wirklich zu wissen. Wissen oder wusste nur ich es, genau. Und hatte es immer in meinem Kopf drin gehabt. Also diese Geschichte, wusste immer, was mit Colette passiert, wie ihr Leben weiter verläuft. Aber habe es erst jetzt, nach 19 Jahren, in einem Roman erzählt.
Wie kam es denn dazu, dass du jetzt gesagt hast, jetzt mache ich dieses Spin-off, jetzt mache ich diesen Weiterdreh, jetzt erzähle ich die Geschichte von Colette?
Naja, das war 19 Jahre in meinem Kopf drin, wurde immer wieder nach hinten geschoben, und es kam einfach so, du weißt ja selbst aus Erfahrung, die Lebensdauer eines Romans ist meistens so 2 Jahre, kann man sagen. Und da ich damals ja ganz frisch angefangen habe, mit diesen beiden Romanen in die Schriftstellerkarriere einzutauchen, sagte der Verlag, bevor wir da jetzt einen dritten Teil noch hinterher schieben, warten wir erstmal ab, was aus diesen beiden Romanen wird. Wenn wir damals geahnt hätten, dass diese beiden Romane 19 Jahre ununterbrochen auf dem Buchmarkt zu finden sind, wäre es wahrscheinlich viel schneller gegangen. Mhm. Aber dann kamen die Verträge bei Goldman mit den historischen Romanen. Und da bekam ich ja einen Vertrag nach dem anderen, der erfüllt werden musste. Und da war gar keine Zeit für diesen dritten Teil. Aber ich habe immer gesagt, wenn irgendwann die Gelegenheit kommt, und die war jetzt durch diesen neuen E-Book-Verlag, der, in dem die beiden Romane ja erhältlich sind, Fliegen wie ein Vogel und der Dufterinnerung, den habe ich das irgendwann mal erzählt. Und dann sind die direkt drauf angesprungen, haben gesagt, den Roman wollen wir haben. Und so kam es dann halt eben, dass ich dann letztes Jahr mich hingesetzt habe und endlich meine Gedanken zu Papier bringen konnte.
Erzähl uns mal Sturm über dem Roten Land. Worum geht's da?
Der Roman ist ja jetzt 19 Jahre später auf den Markt gekommen und genauso 19 Jahre später beginnt dieser Roman. Und so wie wir auch älter geworden sind, so ist auch Luise älter geworden. Sie hat eine Familie gegründet, hat 3 Kinder. Die jüngste heißt Grace. Und sie ist so praktisch ihr Ebenbild, ungestüm, aber trotzdem sehr loyal, sehr ehrlich. Und dieses Mädel hat eine große Leidenschaft und sie reitet unheimlich gern ins Outback. Also sie genießt diese Natur und alles sehr zum Ärger ihres Vaters, der natürlich möchte, dass sie sich diesen Gesellschaftsregeln anschließt, dass sie genau das macht, was alle Mädchen in dieser Zeit und in diesem Alter machen. Sie soll sich mehr einbringen in alle möglichen gesellschaftlichen Pflichten. Und sie ist so ein bisschen so ein Wildfang. Und bei einer ihrer Ausritte findet sie einen jungen Mann und mit dem beginnt dann auf einmal eine unglaubliche Vergangenheitsreise. Mhm. Ja, mehr kann ich jetzt leider nicht verraten, weil der Leser soll ja selber gucken, wie es weitergeht.
Ganz
oder lesen,
genau,
wie es weitergeht.
Diana, warum Australien? Was fasziniert dich da? Warst du da mal?
Nee, da war ich leider nicht, aber das ist so ein Sehnsuchtsland. Ja. Das war es schon immer gewesen. Also ich kenne viele Menschen, die unglaublich gerne nach Australien möchten. Aber natürlich dieser lange Flug und alles, das schreckt einen ab. Und damals, das ist ja schon 30 Jahre her, also 93 war das gewesen, habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen von deutschen Winzern, die zur Zeit der Industrialisierung, also ein bisschen später dann, nach Australien ausgewandert sind und versucht haben, dort Rebstöcke anzupflanzen und dann deutschen Wein praktisch nach Australien zu bringen. Mhm. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann sind damals meine Gedanken losgaloppiert. Und wie gesagt, Australien, dieses Sehnsuchtsland, hat mich dann so ergriffen, dass ich dann darüber recherchiert habe. Und so sind ja dann diese beiden
ersten
Teile
Bände,
von der Familiensaga entstanden.
Jetzt hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten zu recherchieren, ne, als damals. Jetzt gibt es viel, viel mehr Dinge, Podcasts und zum Beispiel oder irgendwas im Internet recherchieren. Das ist viel einfacher als vor 19 Jahren. Hast du das jetzt gemacht?
Auf jeden Fall. Also ich habe sowieso noch meine Bücher gehabt, die ich damals auch zur Hilfe genommen habe, meine ganzen wissenschaftlichen Bücher, und habe mich natürlich auch sehr reingekniet über das Leben der Aborigines damals und heute und habe ganz viele Bücher gewälzt und habe dann Tatsachenberichte gelesen, habe auch ganz tief im Internet gegraben, also auch im englischsprachigen Internet, und habe dann dort Geschichten zutage gebracht, die ich dann habe auch einfließen lassen in diesen Roman, sodass also ganz viele tatsächliche Begebenheiten da drin zu lesen sind und natürlich unglaublich viele Podcasts gehört. Immer, wenn ich mit dem Hund draußen war, hatte ich die Stöpsel im Ohr und habe Podcasts gehört. Und auch abends zu Hause, egal wann, ich hatte immer wieder Podcasts mir angehört, und dadurch konnte man natürlich sehr viel so diese Gefühle und dieses Leben und alles dann mit einbringen in diesen Roman. Mhm. Und natürlich bin auch ich älter geworden und auch mein Schreiben ist reifer geworden, und ich glaube, das hat dem Roman auch sehr gut getan.
Möchtest du denn jetzt mal dahin, wo du jetzt 3 Bücher über Australien geschrieben hast? Hast du jetzt gesagt, weil das mache ich jetzt zu meinem Geburtstag als Hochzeitsreise oder was auch immer, zum Jubiläum?
Ja, das, also wie ich am Anfang gesagt habe, 24 Stunden Reiseweg ist natürlich schon immens. Es ist immer noch so ein bisschen, man hat es immer noch so ein bisschen auf dem Schirm, dass man sagt, irgendwann könnte man das ja mal machen. Aber wie du ja auch weißt, man ist zu Hause eingebunden und mal schauen, ob man irgendwann die Kurve kriegt für so eine Reise.
Weißt
Aber
du, wovor
Deutschland
ich immer,
ist auch ganz schön.
Weißt du, wovor ich immer Angst habe, wenn ich solche Reisen dann mache, die ich in meiner Fantasie schon gemacht habe, dass es anders ist, als ich es mir vorgestellt habe und dass ich enttäuscht bin. Wirklich. Also,
das kann sein, tatsächlich.
Dass man sich
das kommt auch. Aber wie gesagt, es ist einfach diese 24-Stunden-Flug, und das kannst du nicht einfach mal für 14 Tage machen. Da musst du dir schon ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Ja, du musst ja auch im Land wahrscheinlich selber fliegen, sonst kommst du da ja gar nicht von der Stelle. Ist ja so riesig. Möchtest du denn jetzt noch einen Australien-Roman schreiben? Geht es noch weiter, diese Geschichte?
Also die Geschichte ist für mich jetzt eigentlich abgeschlossen, aber sie ist so aufgebaut, dass es tatsächlich noch einen Folgeroman geben könnte. Man macht das ja immer so als Autorin oder als Autor, dass man zum Schluss keinen Cliffhanger macht, aber so, dass die Neugierde geweckt wird. Naja, wie geht's denn jetzt mit denen weiter? Kann man natürlich machen, aber ich denke auch, irgendwann ist das Thema auch mal vorbei. Ja. Und ich muss sagen, Deutschland hat so viel interessante historische Geschichten zu bieten, dass also mein nächster Roman auf jeden Fall wieder in Deutschland spielen wird. Und ich bin ja schon wieder in Kontakt mit Professor Dr. Dillinger und bin am Recherchieren. Also der nächste wird auf jeden Fall in Deutschland nochmal spielen.
Da sind
und
wir sehr
Australien
gespannt.
Ist dann jetzt diesmal erstmal abgehakt.
Was ist denn sonst so? Wir haben eben über deinen großen Erfolgsroman Die vergessene Heimat gesprochen. Das ist ja ein Roman, der autobiografische Züge hat, über die Demenzerkrankung deines Vaters erzählt, was wirklich ein riesiger Erfolg war. Da gab es sogar eine Fernsehsendung zu, ne?
Naja, die ARD, also der SR, das ist ja ARD, ist mit meiner Mutter, meinen Geschwistern und mir im Oktober nach Berlin geflogen. Und wir haben an Originalschauplätzen diesen Fluchtweg meiner Eltern besprochen und sind denen nochmal nachgegangen und haben diese einzelnen Stationen besucht. Also war das Interesse schon sehr, sehr groß, auch vom Fernsehen. Den kann man auch im Internet sich angucken. Das ist Leni, eine Reise, die nicht vergessen werden darf, oder eine Familiengeschichte, die nicht vergessen werden darf. Und das war schon das absolute Highlight auch für meine Mutter. Ihr großer Wunsch ist es, dass es niemals vergessen wird, was die DDR mit ihren Bürgern gemacht hat. Und ich glaube, das ist ja durch diesen Film ganz gut gelungen. Mhm. Also er ist wirklich sehenswert. Und ich werde am 22.05. eine Lesung abhalten in Riegelsberg im Rathaus. Und da wird dieser Film auch nochmal gezeigt. Es ist eine Doppellesung. Ich werde also den neuen Roman Sturm über dem Roten Land vorstellen, aber genauso die vergessene Heimat nochmal vortragen. Und da wird dieser Film dann auch gezeigt.
Sag nochmal genau das Datum. Wann ist das? Am
22.05., also diesen Monat, ja. Um 19 Uhr in Riegelsberg im Rathaus.
Kriegt man noch Karten oder...
Also man muss sich unbedingt anmelden, also reservieren auf jeden Fall. So viel wie ich weiß, kostet der Eintritt 11 Euro. Es ist nur Abendkasse möglich, aber man muss sich anmelden, weil die Plätze ja auch dann begrenzt sind.
Ja. Diana, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst, dass du uns deinen neuen Roman Sturm über dem Roten Land vorgestellt hast, eine Australien-Geschichte. Ich fand es ganz faszinierend und ich freue mich auf viele, viele weitere Geschichten von dir. Danke für deine Zeit.
Liebe Martina, ich danke dir für deine Einladung und auch ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns dann darüber austauschen und ich hoffe ganz bald wieder.
Das war's schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Finde ich einen großartigen Spruch. Ich zweifle da auch immer so dran, dass etwas Sinn hat, wenn etwas in meinem Leben passiert und frage mich, wo ist der Sinn in dem Ganzen? Manchmal sollte man das einfach abgeben, diese ganze Sinnfrage, weil du kannst es eh nicht mehr ändern. Und du solltest immer daran glauben, dass es Sinn hat, finde ich. Also, bis nächste Woche. Passt ihr bitte gut auf euch auf.